SRF 1.
Uhr. Hier sind die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Rendezvous mit diesen Themen. Umstrittene Grippeimpfung für Kinder. Bei uns nimmt gleich der Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen Stellung. Ob für Straßenüberbauungen oder die Landwirtschaft, viele Subventionen schaden der Biodiversität in der Schweiz, zeigt ein Bericht der Akademie für Naturwissenschaften. Was davon zu halten ist. Dann, die Stadt Basel hat das Bettelverbot aufgehoben, jetzt häufen sich die Reklamationen.
Heute ist es so, dass das wirklich organisierte Gruppen sind, die penetrant zu unseren Außenplätzen kommen. Sie müssen wirklich 3-4 Mal auch böse aufgefordert werden, bis sie die Kunden lassen.
Erklärt der Geschäftsführer einer Confiserie. Hintergründe später bei uns. Und wir diskutieren, was für die Beschaffung neuer Kampfjets spricht und was dagegen. Die Abstimmungskontroverse mit SP-Nationalrätin Priska Seiler-Graf und FDP-Ständerat Thierry Burkhardt hier um 1. Im Studio heute Brigitte Kramer. Schönen Mittag. In wenigen Monaten wird sich die Schweiz mit der normalen, saisonalen Grippe auseinandersetzen müssen. Und das wird wegen Corona dieses Jahr eine Herausforderung. Deshalb rät das Bundesamt für Gesundheit BAG, dass sich dieses Jahr nicht nur ältere Menschen, chronisch Kranke und Schwangere gegen die Grippe impfen lassen. Das BAG empfiehlt die Grippeimpfung auch für Kinder. Christoph Berger ist Leiter der Abteilung Infektiologie und Spitalhygiene am Kinderspital in Zürich und Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen. Ich habe ihn gefragt, wie stehen Sie zur Grippeimpfung für Kinder und Babys?
Die Grippeimpfstrategie wird nicht wesentlich verändert im Vergleich zum Vorjahr. Wir empfehlen dieses Jahr ausdrücklich, das ist aber auch nicht neu, aber wird in den Fokus kommen, dass sich auch die engen Kontaktpersonen dieser Grippe-Risikopersonen impfen. Und wenn darunter Kinder sind, dann auch die Kinder.
Ab welchem Alter macht eine Grippeimpfung denn Sinn?
Ab dem Alter von 6 Monaten ist das zugelassen und empfohlen.
Heißt das, dieses Jahr beraten Sie Eltern auch entsprechend, dass sie vielleicht noch mehr darauf hinweisen, dass man auch schon kleinere Kinder impfen könnte, sollte?
Jawohl, und wir empfehlen, dass jenen Eltern, wenn es im Umkreis dort Risikopersonen für eine schwere Grippeerkrankung gibt, dann empfehlen wir das allen diesen Kontaktpersonen inklusive Kinder ab 6 Monaten.
Und ist das der Hauptgrund, dass man Bezugspersonen schützen will, oder kann diese Grippeimpfung auch ein Schutz sein für die Kleinen selbst?
Selbstverständlich ist die Grippeimpfung ein Schutz für jeden, der sich impfen lässt. Das ist der direkte Schutz. Aber unter diesen Risikopersonen gibt es verschiedene Personen, die aufgrund ihrer Erkrankung oder ihres Alters nicht so gut auf die Impfung reagieren, nicht so effizient auf die Impfung, nicht so gut geschützt sind. Und darum ist es wichtig, die Kontakte zu impfen, damit diese Risikopersonen gar nicht angesteckt werden.
Was bringt denn die Grippeimpfung bei Kindern konkret im Kampf gegen die Corona-Pandemie?
Die Grippeimpfung schützt in vielen Fällen vor der Grippe. Und wir möchten gerne im Setting der Corona-Pandemie unser Gesundheitssystem aufrechterhalten und möglichst nicht noch viele zusätzliche Erkrankungen aufgrund von Atemwegsinfektionen haben.
Es gibt in der Schweiz auch eine ganze Anzahl Impfskeptiker, Leute auch, die unter anderem argumentieren, man solle doch die Kinder Abwehrkörper bilden lassen, statt sie impfen, jetzt auch konkret gegen Grippe. Können Sie das verstehen?
Nicht richtig, weil wenn Sie die Kinder gegen die Grippe impfen, dann bilden die Abwehrkörper gegen die Antigene im Impfstoff und das sind die gleichen wie die bei der Grippe zirkulieren. Der Vorteil ist nur, dass Sie davon nicht krank werden, aber bei der Grippe schon.
Aber in der Regel erkranken ja Kinder nicht schwer oder gar tödlich an einer Grippe. Kann man ja schon sagen, die Kinder könnten diese Krankheit einfach durchmachen.
Es gibt jedes Jahr hunderte Hospitalisationen von grippekranken Kindern in der Schweiz. Das ist nicht wahr, dass sie nicht krank werden. Und es gibt eine starke Zunahme der Hospitalisationen in jeder Kinderklinik jeden Winter. Es gibt nicht jedes Jahr viele Todesfälle bei Kindern. Aber das ist anders als bei SARS-CoV-2. Die Grippeerkrankung, die trifft auch die Kinder.
Sprechen wir noch über die aktuelle Situation. Im Moment haben viele Kinder laufend irgendeinen Schnupfen. Meist ist dieser harmlos. Wegen Corona sind aber viele Eltern verunsichert und gehen möglicherweise auch eher zum Arzt. Spüren Sie diese Verunsicherung?
Ja, natürlich. Und das sind ja nicht nur die Eltern, die verunsichert sind. Wir wollen die Schulen und die Kinderkrippen und die Betreuungseinrichtungen möglichst geöffnet halten durch den ganzen Winter. Es wird aber so sein, und das ist auch richtig so, dass diese Schulleiter, Lehrer und Leiter von Betreuungseinrichtungen kranke Kinder nach Hause schickt. Und das ist natürlich schon so, dann braucht es da eine kinderärztliche Beurteilung, ob jetzt das ein harmloser Schnupfen oder Covid-19 oder eine Grippe sein könnte und ob und allenfalls weitere Abklärungen braucht. Das ist kompliziert diesen Winter. Und wenn wir jetzt gegen Grippe impfen, dann haben wir vielleicht eine solche Episode weniger.
Und was raten Sie einer Familie, die jetzt ein Kind mit Pfnüsel zu Hause hat, soll man einen Corona-Test machen?
Wenn das mit Fieber und Husten geht und so, dann ist das notwendig und entscheidend. Also beurteilen, ob das nötig ist und entscheiden, das ist Sache der Kinderärztin oder des Kinderarztes.
Sagt Christoph Berger, er ist Leiter Infektiologie und Spitalhygiene am Kinderspital in Zürich und Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen. Nun weitere Meldungen in der Übersicht mit Ursula Vogler.
Das Bundesamt für Gesundheit, das BAG, meldet für die Schweiz und Liechtenstein 157 neue bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus innerhalb 24 Stunden. Gestern Sonntag waren es 276 neue Fälle. Zudem meldet das BAG einen weiteren Todesfall. Damit steigt die Gesamtzahl der Todesfälle auf 1721 im Zusammenhang mit Covid-19. Die Zeitung Blick hat die Persönlichkeit der ehemaligen Politikerin Jolanda Spies-Häcklin verletzt. Zu diesem Urteil kommt nach dem Kantonsgericht auch das Zuger Obergericht. Es geht um die Berichterstattung rund um die Zuger Landemannfeier 2014. Der Blick schrieb von einem Sexskandal, zeigte Fotos und nannte Personen beim Namen. Sie sei als mutmaßliches Opfer eines Sexualdeliktes in die Öffentlichkeit gezerrt worden, argumentierte Spies-Häcklin. Das Urteil kann ans Bundesgericht weitergezogen werden. Der Schweizer Stromkonzern Alpiq hat im ersten halben Jahr weniger Strom produziert und verkauft, aber auch weniger Verlust gemacht als im Vorjahr. Der Umsatz sank um 18% auf 1,8 Milliarden Franken. Der Verlust verringerte sich von 206 auf 84 Millionen Franken. Wegen der Corona-Krise gingen die Strompreise zurück. Es wurde generell weniger Strom nachgefragt. In Weißrussland hat die Polizei zwei Mitglieder des Oppositionellen Koordinierungsrates festgenommen, nach den Massenprotesten vom Sonntag gegen die Regierung von Präsident Alexander Lukaschenko. Die Opposition und die Behörden bestätigten die Festnahme, der Grund war demnach unklar. Der Koordinierungsrat mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft strebt einen Dialog mit der Regierung an, nach der umstrittenen Präsidentenwahl in Weißrussland vor knapp zwei Wochen. Lukaschenko erklärte das Gremium für illegal. In den USA hat eine Beraterin von Präsident Donald Trump, Kellyanne Conway, ihren Rücktritt auf Ende Monat angekündigt, kurz vor Beginn des Parteitags der Republikaner. Sie wolle sich auf ihre Familie konzentrieren, begründete sie ihren Rückzug aus dem Weißen Haus. Der Zeitpunkt für den Rücktritt sei denkbar ungünstig für Trump, sagen Beobachter. Am 3. November steht er gegen Joe Biden zur Wiederwahl als US-Präsident. Conway war unter anderem Wahlkampfmanagerin Trumps im Jahr 2016. Im US-Bundesstaat Wisconsin haben nach Medienberichten erneut Dutzende Menschen demonstriert gegen Rassismus und Polizeigewalt. Dies, nachdem ein Schwarzer in der Stadt Kenosha nach Schüssen möglicherweise von Polizisten verletzt wurde. Die Beamten hätten auf einen häuslichen Zwischenfall reagiert, teilte die Polizei mit. Später kam es demnach zu den Schüssen. Die zuständigen Behörden hätten eine Untersuchung eingeleitet. In den USA kam es seit Ende Mai vielerorts zu Massenprotesten gegen Rassismus und Polizeigewalt. Auslöser war der Tod des Afroamerikaners George Floyd durch einen Polizisten in der Stadt Minneapolis im Bundesstaat Minnesota. Die FIFA-Affäre hat ein juristisches Nachspiel. Nach der Rechtskommission des Ständerates hat nun auch die Immunitätskommission des Nationalrats die Immunität von Bundesanwalt Michael Lauber aufgehoben. Nun können die Strafverfolgungsbehörden ermitteln. Das Wetter. Heute Nachmittag ist es oft sonnig. In den Alpen und im Süden gibt es mit Quellwolken gebietsweise Regenschauer. Die Temperaturhöchstwerte liegen im Norden bei 23, im Süden bei 27 Grad. Morgen ist es zunächst sonnig. Tagsüber gibt es im Norden vorübergehend einige dichtere Wolkenfelder.
Die Artenvielfalt in der Schweiz ist unter Druck. Es gibt weniger verschiedene Tiere und Pflanzen, ihr Lebensraum wird kleiner, viele Arten sind bedroht oder sterben aus. Mitverantwortlich dafür sind auch Subventionen. Mit diesen werden zum Beispiel Überbauungen gefördert, Straßen oder intensive Formen der Landwirtschaft. Eine neue Studie der Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft kommt zum Schluss, rund 40 Milliarden Franken an jährlichen Subventionen schaden der Artenvielfalt. Klaus Ammann hat die Hauptautorin der Studie getroffen.
Autolärm übertönt das Vogelgezwitscher. Lena Gubler steht auf einer Landwirtschaftsstraße, die gleichzeitig Veloweg ist. Vor ihr ein brachliegender Acker, hinter ihr die Autobahn und dahinter der Stadtrand von Zürich. Hier fließen, unsichtbar, ganz unterschiedliche Subventionen, erklärt die ausgebildete Geografin.
Die Landwirtschaft ist das Erste, an was man denkt, wenn man Subventionen hört. Hier fließen ganz viele direkte Subventionen, aber auch der Verkehr ist stark subventioniert durch Abgabevergünstigungen, Steuervergünstigungen, Infrastrukturausgaben etc. Auch die Siedlung, die ist durch Steuervergünstigungen, Abzugsmöglichkeiten stark vergünstigt.
Wenn Landwirtschaft mit viel Stickstoffeinsatz betrieben wird, Autobahnen die Landschaft zerschneiden, Siedlungen auf der grünen Wiese gebaut werden, leidet die Artenvielfalt. Insgesamt 162 Subventionen in 8 Sektoren, neben Landwirtschaft, Verkehr und Siedlungsentwicklung, auch Forstwirtschaft, Energieproduktion, Tourismus, Abwasserentsorgung und Hochwasserschutz haben Lena Gubler und ihr Team untersucht in Bezug auf den Schaden, den sie an der Biodiversität anrichten. Rund die Hälfte dieser biodiversitätsschädigenden Subventionen fließen in Landwirtschaft und Verkehr. Allerdings ist es bei vielen Subventionen schwer bezifferbar, wie viele Franken genau die Biodiversität schädigen. Oft hänge die Wirkung davon ab, wie die geförderte Aktivität konkret umgesetzt wird, erklärt Lena Gubler.
Nehmen wir Beiträge für Flächen in der Landwirtschaft, die sonst aufgegeben würden und gar nicht bewirtschaftet würden. Das wäre natürlich auch nicht im Sinne der Biodiversität. Eine gewisse Pflege braucht es. Gleichwohl werden sie auch gesprochen für eine intensive Bewirtschaftung dieser Flächen, wodurch die Biodiversität auch wieder abnimmt.
Unter dem Strich gehen die Autorinnen der Studie davon aus, dass Subventionen im Umfang von mindestens 40 Milliarden Franken der Artenvielfalt schaden. Das sei nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch wenig sinnvoll, betont Hauptautorin Lena Gubler, weil Kosten gleich mehrfach anfallen.
Zum einen fallen Kosten an der öffentlichen Hand, eben weil sie Geld sprechen muss für diese biodiversitätsschädigenden Subventionen oder auf Einnahmen verzichtet. Ein zweites Mal fallen Kosten an, weil häufig biodiversitätsförderliche Prozesse oder Produktionsweisen ebenfalls subventioniert werden müssen, damit sie marktfähig sind, neben den biodiversitätsschädigenden Prozessen. Und zum dritten fallen wiederum Kosten an, wenn dann Schäden entstehen und diese repariert werden müssen.
Und diese Reparaturkosten steigen stark an. Europäische Studien gehen davon aus, dass diese bis im Jahr 2050 rund 4% des Bruttoinlandprodukts betragen könnten. Sprich, die öffentliche Hand könnte viel Geld sparen, wenn sie weniger Zuschüsse mit schädigenden Auswirkungen sprechen würde. WSL-Wissenschaftlerin Lena Gubler empfiehlt deshalb, etwa 40% aller biodiversitätsschädigenden Subventionen schlicht abzuschaffen. Vor allem diejenigen Subventionen, die die öffentliche Hand gewährt, indem sie auf Einnahmen verzichtet. Also der Steuerabzug fürs Pendeln oder die vergünstigte CO2-Abgabe für die Zement- und Stahlindustrie.
Die Subventionen, bei denen direkt das Geld fließt vom Staat an einen Begünstigten, die empfehlen wir hauptsächlich zur Umgestaltung.
Sprich, der Staat soll nach wie vor Geld ausgeben dürfen, um zum Beispiel im Norden der Stadt Zürich den Ackerbau zu fördern. Die Landwirtin oder der Landwirt aber, die davon profitieren, sollen gleichzeitig verpflichtet werden, die Biodiversität zu schützen.
Subventionen abschaffen oder umgestalten, damit sie der Biodiversität nützen statt schaden. Klaus Ammann hat es angesprochen, politisch dürfte das keine einfache Sache sein. Christian von Burg von der Wissenschaftsredaktion, Sie beschäftigen sich schon länger mit dem Thema. Wo sehen Sie politisch die grössten Knackpunkte?
Es gibt jede Menge davon. Es will zwar niemand, dass seltene Tiere und Pflanzen verschwinden. Es gibt ja auch kaum jemand, der unberührte Landschaften nicht schön findet. Aber wenn man dann Wiesen und Äcker wieder wie früher pflegen will, also ohne viel Gift und extensiv, dann steht dem eben der Wunsch entgegen, so viele Lebensmittel wie möglich in der Schweiz selber zu produzieren. Oder wenn wir eine gescheite Straßeninfrastruktur wollen, ohne ständig im Stau zu stehen, dann müssen wir noch mehr Straßen bauen und zerschneiden so Landschaften und Lebensräume. Das sind ganz klassische große Zielkonflikte und die lassen sich nicht so einfach lösen.
Und wie schätzen Sie die Vorschläge der Akademie für Naturwissenschaften ein? Sind die realistisch?
Unterschiedlich, würde ich sagen. Es sind sehr viele Vorschläge, die sie machen. Aber einige wichtige scheinen mir doch recht unrealistisch. Gerade bei den Straßen, da lautet eine der Empfehlungen, die Zweckbindung der Gelder für den Straßenverkehr aus der Mineralölsteuer, der Automobilsteuer oder der Nationalstraßenabgabe aufzuheben oder zumindest zum Teil abzuschöpfen, damit eben möglichst nicht noch mehr Straßen ausgebaut werden. Nun hat aber die Politik eben erst die Finanzierung der Straßeninfrastruktur klar geregelt. Und ich glaube nicht, dass der Spielraum hier groß ist, um das schon wieder zu ändern. Die Studie der Akademie der Wissenschaften, die wurde finanziell mitgetragen vom Vogelschutz und von Pro Natura. Es scheint mir eine solide Analyse, aber eine mit Maximalforderungen für die Biodiversität. Wie viel davon politisch umsetzbar ist, das wird sich erst weisen.
Der Bund hat sich eigentlich selber zum Ziel gesetzt, die Subventionen zu überprüfen, um die Biodiversität zu schützen. Bisher ist aber nicht viel gegangen. Nun nimmt die Akademie der Naturwissenschaften in ihrem Bericht sehr deutlich Stellung. Was hat das für ein Gewicht?
Ich würde sagen, es ist ein sehr deutliches Zeichen der Akademie, dass es wirklich schlecht steht um die Natur und dass man an allen möglichen Hebeln ansetzen muss, wenn man wirklich etwas bewegen will. Wir sprechen ja gerne von den gefährdeten Nashörnern in Afrika oder vom Tropenwald in Brasilien, der verschwindet. Aber dass auch hier vor unserer Haustür trotz vieler bestehender Schutzmaßnahmen im Landwirtschaftsgebiet, aber auch in den Flüssen und in den Mooren die Zahl der Tier- und Pflanzenarten rapide abnimmt, das ist vielen immer noch zu wenig bewusst. Da hat die Akademie gesicherte Fakten zur Hand und dass wir zum Beispiel pro Jahr mit der einen Hand gut 400 Millionen Franken Direktzahlungen für die Biodiversität in der Landwirtschaft ausgeben und mit der anderen Hand noch viel mehr Direktzahlungen auch an die Landwirtschaft, die der Biodiversität zum Teil aber stark schadet. Das ist in der Tat widersprüchlich und macht auch finanziell nicht wirklich Sinn.
Danke, Christian von Burg von der SRF Wissenschaftsredaktion. Und das haben wir hier im Rendezvous noch für Sie bereit. Auch 4 Jahre nach dem schweren Erdbeben in Mittelitalien ist es mit dem versprochenen Wiederaufbau nicht weit her, wie der Bericht unseres Korrespondenten zeigt. Und wenn Geld die Welt regiert, respektive die Justiz. In Thailand sorgt der Fall eines schwerreichen Erben, der einen Polizisten totgefahren hat, für Empörung. Mehr dazu kurz vor 1. Zuerst nach Basel. Bettler sollen nicht kriminalisiert werden. Deshalb hat der Kanton Basel-Stadt ein umstrittenes Bettelverbot in der Öffentlichkeit aufgehoben. Seit dem 1. Juli ist es in Basel wieder erlaubt, jemanden um Geld zu bitten, vorausgesetzt, das geschieht nicht bandenmäßig. Die neue Bestimmung gilt erst seit einigen Wochen, sorgt aber in Basel bereits für rege Diskussionen. Viele Baslerinnen und Basler kritisieren, das neue Gesetz locke organisierte Bettelbanden aus dem Ausland an. Philipp Schremli berichtet.
Aurel Bachmann ist Geschäftsführer der Confiserie Bachmann, ein traditionsreiches Unternehmen, das er in dritter Generation führt. Die Confiserie betreibt 3 Filialen, alle an zentraler Lage in der Basler Innenstadt. Zum Betrieb gehören jeweils auch Außenplätze. Schon früher seien vor seinen Lokalen regelmäßig Bettler aufgetaucht, sagt Bachmann. In den letzten Wochen habe sich die Situation allerdings stark intensiviert.
Heute ist es so, dass das wirklich organisierte Gruppen sind, die alle mit demselben kulturellen Hintergrund, die wirklich, man kann sich da anders sagen, penetrant zu unseren Außenplätzen kommen. Sie müssen wirklich 3-4 Mal auch böse aufgefordert werden, bis sie die Kunden lassen. Und das ist eben nicht einmalig, sondern das wiederholt sich alle 10 bis 15 Minuten.
In einer Kadenz also, die man früher nicht kannte. Bachmann ist mit seiner Wahrnehmung nicht alleine. Ähnliches hört man auch von vielen Geschäftsleuten in der Stadt. Und auch in den sozialen Medien wird der Zustrom an ausländischen Bettlern intensiv diskutiert. Auch die Polizei nimmt eine Zunahme wahr. Sicherheitsdirektor Bashi Dürr sagt:
Die Polizei stellt deutlich mehr Bettler fest als in sonstigen Sommermonaten. Und auch wenn ich schaue, wer mir alles schreibt, sehr viele Reklamationen, die eingehen von ganz verschiedenen Bürgerinnen und Bürgern, die sich sehr darüber aufregen, dass nun so viele Bettler bei uns im Stadtbild auftauchen.
Die Idee hinter der Aufhebung des Bettelverbots war, dass man Menschen, die betteln, nicht kriminalisieren will. Wer jemanden auf der Straße um Geld bittet, soll dadurch keine Straftat begehen. Bashi Dürr und die Polizei hatten sich jedoch von Beginn an gegen die Aufhebung des Bettelverbots gewehrt.
Wir hatten bisher auf dem Papier ein absolutes Bettelverbot, aber die Kantonspolizei ist damit zu Recht sehr pragmatisch umgegangen, mit Augenmaß. Aber in dem Moment, wo es ganz offiziell erlaubt wird, das Betteln, besteht eben die Gefahr, dass man mutmaßliche Bettlerbanden international anlockt. Und genau das scheint nun passiert zu sein.
Ganz alles ist in Basel aber auch jetzt nicht erlaubt. Organisiertes, bandenmäßiges Betteln ist nämlich nach wie vor verboten. Die Polizei sagt allerdings, dass es einem einzelnen Bettler kaum nachzuweisen sei, dass er in einer Bande operiere. Ein Argument, das Thomas Gander von der SP nicht gelten lassen will. Er sagt, die Polizei könne Bettlerbanden nach wie vor sanktionieren.
Die Handlungsmöglichkeiten sind für die Polizei vorhanden. Das hat die Polizei auch bestätigt, dass sie sogar ab 2 Personen, wo sie feststellen, die gemeinsam unterwegs sind oder in einer Korrelation zueinander stehen, auch Bußen aussprechen. Das haben sie bereits gemacht in unserer Stadt.
Die grundsätzliche Überlegung, dass Menschen, die betteln, sich nicht strafbar machen sollen, sei nämlich nach wie vor richtig, sagt Gander. Und ob ausländische Bettlerbanden tatsächlich einzig wegen dieser Gesetzesrevision nun nach Basel kämen, das bezweifelt er. Ein Monat reiche sicher nicht aus, um die Auswirkungen eines Gesetzes zu analysieren. Die SVP sieht das allerdings anders. Die Partei hat bereits einen Vorstoß eingereicht, mit dem sie das Gesetz rückgängig machen und wieder das alte, allgemeine Bettelverbot implementieren will.
In 7 Minuten ist es 1. Vor genau 4 Jahren bebte in Mittelitalien die Erde. Das mittelalterliche Städtchen Amatrice und viele andere Ortschaften wurden schwer getroffen. In Amatrice zum Beispiel blieben im historischen Zentrum nur einige wenige Häuser stehen, 300 Personen starben. Heute gedenkt man in den betroffenen Regionen der Opfer. Dabei wird Kritik laut, dass der Wiederaufbau nur quälend langsam vorankomme. Viele Leute haben das Erdbebengebiet unterdessen verlassen und kehren wohl nie mehr zurück. Aus Rom, Franco Battel.
Das Zentrum von Amatrice ist auch heute, 4 Jahre nach dem schweren Beben, noch immer verlassen. Zumindest aber wurden unterdessen die meisten Trümmer weggeräumt. Der Kirchturm, der schwer beschädigt stehen blieb, ist nun eingerüstet. Nicht, dass man ihn restaurieren würde, das Gerüst schützt ihn lediglich vor dem definitiven Einsturz. In anderen Städtchen und Dörfern der Regionen Lazio, Abruzzen, Umbrien und Marken sieht es allerdings noch schlimmer aus. Dort wurde an vielen Orten noch nicht einmal der Schutt weggeräumt. Es sieht also so aus, als hätte das Beben erst gestern stattgefunden. Zur Erinnerung, rund 80.000 Häuser wurden damals zerstört oder beschädigt. Am säumigsten ist ausgerechnet der Staat. Die Tageszeitung La Repubblica in Rom schreibt heute dazu, von den gut 2.300 öffentlichen Gebäuden, die beim Erdbeben vor 4 Jahren schwer beschädigt oder zerstört wurden, habe der Staat bisher nur deren 186 wieder aufgebaut. Es handelt sich dabei um Schulen, Verwaltungsgebäude, Spitäler, Sportanlagen oder Museen. Besser sieht es bei den privaten Gebäuden aus. Etwa die Hälfte der damals eingestürzten privaten Häuser wurde unterdessen wieder aufgebaut. Dafür hat der Staat bisher rund 500 Millionen Euro an Zuschüssen ausbezahlt. Italienische Medien nennen als Hauptschuldigen die Bürokratie. Vor allem Bauprojekte der öffentlichen Hand drohen in komplizierten Verwaltungsabläufen, in Schubladen oder im juristischen Dickicht stecken zu bleiben. Schuld aber waren auch überrissene Versprechungen. Nach dem Beben hieß es schnell einmal, Mittelitalien werde bald zur größten Baustelle Europas werden. Dabei war von Anfang an zu vermuten, dass diese abgelegene und strukturschwache Bergregion östlich der Hauptstadt Rom nur ganz kurz im Fokus des großen Interesses stehen wird. Bald schon verdrängten andere Probleme, etwa der Brückeneinsturz von Genua, das Erdbebengebiet aus den Schlagzeilen. In aller Stille haben tausende Familien daraus die Konsequenz gezogen. Schon vor dem Beben litt die Region unter der Abwanderung. Diese hat sich nun noch weiter beschleunigt. Amatrice, das für seine Pasta berühmte Städtchen, lebte stark vom Tourismus. Aber seit es das historische Zentrum nicht mehr gibt, kommen auch viel weniger Leute. Kleinere Dörfer aber wurden unterdessen vollständig verlassen. Es ist zu befürchten, dass diese nie mehr besiedelt sein werden. Erschwert wird die Lage noch durch etwas anderes. Die Erde hat seither ja nie ganz aufgehört zu beben. Vor allem 2016 folgten dem ersten Erdstoß fast täglich weitere. Ereignisse, die die Bevölkerung stets in Angst und Schrecken versetzen und zusätzlich dazu beitragen, dass Leute die Gegend verlassen. Für immer.
Vor dem Gesetz sind alle gleich. Dieser Grundsatz gilt auch in Thailand, eigentlich. Derzeit sorgt dort nämlich ein Justizfall für empörte Reaktionen. Es geht um den Enkel des schwerreichen thailändischen Red Bull-Mitbegründers. Dieser hatte vor 8 Jahren in Bangkok einen Polizisten angefahren und zu Tode geschleift. Vor wenigen Wochen hat die Staatsanwaltschaft beschlossen, trotz erdrückender Beweislage alle Vorwürfe gegen den Red Bull-Erben fallen zu lassen. Sie tat dies, nachdem die Familie des Beschuldigten Millionen an Thailands Polizei und Regierung gespendet hatte. Karin Wenger berichtet.
Schützt Reichtum vor Strafe? Das fragen sich zurzeit viele in Thailand. In der Thammasat-Universität in Bangkok veranstaltete Rechtsprofessor Parinya Devanarumitkun Anfang August sogar eigens ein Seminar dazu, das auf Facebook übertragen wurde. Wäre Thailands Justizsystem glaubwürdig, gäbe es dieses Seminar nicht, sagte Professor Devanarumitkun. Dieser Fall lässt uns alle wie nie zuvor an Thailands Justizsystem zweifeln. So soll der heute 35-jährige Red Bull-Erbe Vorayutyu Vittaya mit seinem Ferrari mit 177 Stundenkilometern durch Bangkoks Straßen gedonnert sein. Dabei hatte er einen Polizisten angefahren und rund 100 Meter mitgeschleift. Der Polizist starb in der Folge. Das war vor 8 Jahren. Zuerst beschuldigte die Familie einen ihrer Chauffeure. Später gab der Red Bull-Spross jedoch zu, selbst das Auto gefahren zu haben. Doch statt ihn zu verhaften, ermittelte die Staatsanwaltschaft jahrelang gegen New Vittaya. Wegen Trunkenheit am Steuer, Geschwindigkeitsüberschreitung, rücksichtslosem Fahren und dem Konsum von Kokain. Zu den gerichtlichen Vorladungen erschien der Angeklagte jedoch nie. Erst 2017, 5 Jahre nach dem Unfall, erließ die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen New Vittaya. Der Gesuchte hatte jedoch kurz zuvor das Land verlassen und führte laut Agenturmeldungen ein emsiges Jet-Setter-Leben, flog in privaten Red Bull-Jets an Formel-1-Rennen, ging Snowboarden in Japan und gondelte durch Venedig. Yu Vittaya sei herumgereist, als habe er nichts zu befürchten, kritisierte auch Rechtsprofessor Parinya Devanarumitkun im Rechtsseminar Die Justiz. Wir haben uns gefragt, kann Geld Gerechtigkeit kaufen? Die Familie Yu Vittaya gehört zu den reichsten in Thailand mit einem geschätzten Vermögen von über 20 Milliarden US-Dollar. Chaliao Yu Vittaya, der Großvater des Angeklagten, hatte 1987 zusammen mit dem Österreicher Dietrich Mateschitz die weltberühmte Getränkemarke Red Bull aufgebaut. Vor wenigen Wochen nun verkündete die Staatsanwaltschaft in Thailand, sie lasse alle Vorwürfe gegen Vorayut Yu Vittaya fallen. Einige Anklagepunkte sind bereits verjährt. Zudem traten Jahre nach dem Unfall neue Zeugen auf, die den Angeklagten entlasteten. Laut den Ergebnissen der Polizeiuntersuchungen soll der Angeklagte erst nach dem Unfall Alkohol getrunken haben. Viele in Thailand fragen sich, ob diese entlastenden Befunde damit zu erklären sind, dass die Milliardärsfamilie seit dem Unfall fast 10 Millionen US-Dollar an Polizei und Regierung gespendet hatte. Der Entscheid der Justizbehörde, den Milliardärserben straflos davonkommen zu lassen, führte zu einem Aufschrei und großer Empörung in der Bevölkerung. Wohl deshalb hat die Staatsanwaltschaft vergangene Woche verkündet, ein Komitee werde sich den Fall noch einmal genau anschauen, vor allem die Anklagepunkte von rücksichtslosem Fahren und Kokaingebrauch. Zumindest den Anschein von Gerechtigkeit scheint die thailändische Justiz aufrechterhalten zu wollen.
Der Bericht von Karin Wenger. Es ist eins. Gleich diskutieren wir im ersten und vierten, was dafür spricht, dass die Schweiz neue Kampfjets anschafft und was dagegen. Die Abstimmungskontroverse nach den Schlagzeilen des Mittags mit Ursula Vogler.
Nach der Rechtskommission des Ständerates hat nun auch die Immunitätskommission des Nationalrates die Immunität von Bundesanwalt Michael Lauber aufgehoben. Nun können die Strafverfolgungsbehörden gegen Lauber ermitteln. Rund 40 Milliarden Franken an jährlichen Subventionen von Bund, Kantonen und Gemeinden schaden der Artenvielfalt in der Schweiz. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft. Die Zeitung Blick hat die Persönlichkeit der ehemaligen Politikerin Jolanda Spies-Häcklin verletzt. Zu diesem Urteil kommt nach dem Kantonsgericht auch das Zuger Obergericht. Es geht um die Berichterstattung rund um die Zuger Landermannfeier 2014.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.